Ja, ich freue mich auch, heute bei euch sein zu können.
Ein bisschen hinten geht das.
Es war eine etwas längere Anreise, 2 Stunden länger als geplant. Bin gerade eben erst angekommen, noch nicht mal umziehen können, aber das schadet ja wohl dann nicht. Das Thema heute Abend ist schon ein Thema, das uns alle bewegt. Terror, Katastrophen, Leid und Gott. Was hat Gott damit zu tun? Oftmals ist es ja so, wenn negative Nachrichten verbreitet werden, dann wird Gott aus einer Schublade gezogen und Gott angeklagt, als ob er der Ursächliche für alles Leid wäre. Gerade so manche Zeitschriften, die sonst wenig über Gott reden, dann auf einmal wird Gott ins Gespräch gebracht. Und wir wollen heute Abend wirklich über das Thema nachdenken. Hat die Bibel eine Antwort auf diese Frage nach Terror und Leid? Ich erinnere mich an einen Unfall bei uns in der Nachbarschaft, Nachbarort in Herborn. Kann man im Internet sogar noch nachlesen heute. Am 7.7.87. Da ist ein Tanklastzug die Bundesstraße vom Westerwald nach Herborn hereingefahren und in der ersten scharfen Kurve umgekippt. Und der ganze Inhalt hat sich dann über die Straße ergossen, ins Eiscafé Rialto, das an der Ecke da lag. Und da gab es 6 Tote. Die ganze Stadt, meinte man, brannte. Bei uns, nicht weit von Herborn entfernt, sah man noch den Himmel rot. Und bei der Beerdigung der 17-jährigen Pia, da fragte der Pfarrer, wo war Gott am Dienstagabend? Ich glaube, solche Fragen, die kommen schon mal hoch. Wo war Gott bei allem Leid, wenn man so ausgemergelte Gestalten in Somalia sieht oder in Afrika insgesamt? Wenn man an den September 2001 denkt in Amerika oder vielleicht auch noch weiter in die großen Terroranschläge, die in Europa stattgefunden haben. Wo war Gott? Hat er das nicht verhindern können? Diese Frage möchte ich heute Abend wirklich mit euch gerne nachgehen. Ich kann euch nicht alle Antworten geben, nicht alle Fragen beantworten. Aber ich möchte, was ich aus der Bibel so entnommen habe, so Teilantworten geben und auch einzelne Punkte immer mal so vorstellen. Und der erste Punkt ist, dass ich nicht Gottes Geheimsekretär bin. Der Prophet Jesaja sagt in Jesaja 55, Vers 8, Gott spricht, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott sagt, du kannst mich nicht im Ergebnis verstehen. Diese Antwort befriedigt uns nicht wahr? Wir wollen das gerne. Aber wenn wir Gott in allem verstehen wollten, müssten wir sein wie Gott. Wir können uns einander verstehen. Ich hoffe, dass ihr mich heute Abend versteht. Und wenn wir nachher ins Gespräch kommen sollten, dann möchte ich euch verstehen. Aber Gott wirklich zu verstehen, da müsste ich sein wie Gott. Und ich bin eben nur ein kleiner Mensch. Wir verstehen nicht Gottes Wege in allem. Das ist schon mal ganz wichtig für unser Leben. Auch in meinem Leben als von neuem geborener Christ verstehe ich auch nicht alle Wege Gottes. Es gibt wohl keinen Christen, der alle Wege Gottes versteht. Und für jemanden, der noch gar keine Beziehung zu Gott hat, noch weniger. Und Gott sagt das auch. Aber es gibt auch weitere Antworten aus der Bibel. Ein zweiter Punkt ist, welches Gottesbild wir haben. Ich möchte es an einem Beispiel mal deutlich machen. Wenn wir nach dem Krieg nach Köln gekommen wären und hätten den Kölner Dom gesehen, hätten wir nur noch Ruinen festgestellt. Aber niemand von uns wäre auf die Idee gekommen, den Architekten anzuklagen, oder? Der den Kölner Dom entworfen hätte. Niemand hätte gesagt, Architekt, was hast du für einen Unsinn gemacht? Hast du Ruinen da gebaut? Nein, da gab es irgendetwas, was aus einem tollen Bau Ruinen verursacht hatte. Und das möchte ich in unser Leben hineinnehmen. Auch bei uns, in unserer Gesellschaft, auf der Welt insgesamt gesehen, hat es etwas gegeben, was etwas sehr Gutes, zu etwas Negativem verändert hat. Und die Bibel spricht davon. Wir können unsere Welt nur deswegen ein bisschen verstehen, weil wir aus der Bibel entnehmen, was passiert ist, dass überhaupt Leid und Elend und Terror in die Welt gekommen ist. Denn Gott hat es nicht gewollt. Die Bibel spricht davon, dass Gott unser Schöpfer ist. Glaubst du das? Glaubst du wirklich, dass Gott dein Schöpfer ist? Für mich ist das ganz wichtig. Ich könnte sonst vieles im Leben nicht erklären. Ich wüsste auch nicht den Sinn in meinem Leben, wenn ich nicht Gott als Schöpfer hätte. Wenn alles aus Zufall entstanden wäre, durch eine Evolution oder durch einen Urknall oder wie auch immer, dann ist mein Leben im Ergebnis völlig sinnlos. Und jeder Atheist muss das bestätigen. Er findet keinen Sinn im Leben. Auch die größten Philosophen können die Frage nach dem Sinn nicht beantworten. Der irische Schriftsteller Beckett hat einmal gesagt, der Sinn des Lebens sei der Unsinn. Und das ist für mich echt Unsinn, oder? Wenn es wirklich keinen Sinn im Leben gibt, aber weil Gott unser Schöpfer ist, gibt es einen Sinn. Das ist nur mal eine Antwort, warum ich an den Schöpfungsbericht, wie die Bibel ihn mir beschreibt, glaube. Auch das Thema Liebe kann mir keiner erklären, der Evolutionist ist. Da darf es keine Liebe geben, denn nur der Stärkste, der setzt sich ja durch, ist ja gerade das Gegenteil von Liebe. Liebe im Evolutions zu erklären, geht nicht. Es gibt so viele Dinge, die man als Evolutionist nicht erklären kann. Nein, wir dürfen auf die Bibel uns stützen und Gott sagt, dass er der Schöpfer ist und Adam und Eva geschaffen hat. Und er hat sie in ein wunderbares Umfeld gestellt. In einen Garten in Eden, wir nennen ihn heute noch das Paradies. Sie hatten Gemeinschaft untereinander, da gab es übrigens keine Dornen, keine Disteln. Da war alles perfekt und sie hatten Gemeinschaft mit Gott. Haben mit Gott geredet und Gott mit ihnen, alles war wirklich perfekt. Und Gott hat dem ersten Menschenpaar ein Verbot gegeben. Er hat ihnen gesagt, ihr dürft von jeder Frucht essen in diesem Garten, außer von einer einzigen nicht. Von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollt ihr nicht essen. Und wenn ihr davon esst, dann müsst ihr sterben. Nur ein einziges Verbot. Jetzt gibt es einen, der die Pläne Gottes zerstören möchte. Bis heute. Das ist der Teufel. Und der Teufel ist reale Gestalt. Der war Engelsfürst gewesen und hat sich gegen Gott empört und Gott hat ihn dann aus seiner Gegenwart verstoßen und da wurde er eben der Satan, der Durcheinanderbringer, der alles zerstören möchte, der auch die Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen zerstören will. Und so kommt er jetzt in Gestalt einer Schlange zu der Eva und sagt der Eva, Eva, schau doch mal diese Frucht, diese eine da. Wenn du davon isst, dann wirst du sein wie Gott. Und die Eva denkt, ja, das will ich. Ich bin doch nicht zufrieden mit dem, was Gott mir gibt. Ich will doch sein wie Gott. Das ist doch erstrebenswert. Und sie nimmt von dieser verbotenen Frucht und isst und gibt ihrem Mann Adam und er isst auch davon. Und Gott hatte gesagt, an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und der Tod in der Bibel meint nicht nur körperlicher Tod, der kam auch. Der Tod in der Bibel meint auch, dass die Beziehung zu Gott gekappt ist, getrennt ist. Trennung von Gott meint es auch. Die Gemeinschaft mit Gott ist unterbrochen. Man kann das ganz einfach sagen, die Sünde ist in die Welt gekommen. Und Sünde ist ein Beziehungswort. Sünde meint, dass die Beziehung zu Gott nicht mehr existiert. Unterbrochen. Von diesem Moment an war das Elend in die Welt gekommen. Man kann die heutige Welt nur damit erklären, dass die Lawine des Bösen durch den Sündenfall in die Welt gekommen ist. Dafür können wir nicht Gott die Schuld in die Schuhe schieben, nicht wahr? Das haben Adam und Eva gemacht. Unsere Vorfahren. Aber jetzt denkst du vielleicht, ja, wenn ich damals gelebt hätte, ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte das Gebot Gottes gehalten. Du denkst das vielleicht. Ich habe einen Bekannten, der ist Lehrer. Und er hat die Geschichte auch erzählt in seiner Klasse. Und dann haben die Schüler auch gesagt, wir hätten das Verbot aber nicht missachtet. Wir hätten daran uns gehalten. Und der Lehrer hat nichts mehr gesagt. Es vergeht eine Woche, hat wieder Unterricht in der Klasse und dann sagt er, ich gehe mal aus der Klasse jetzt raus und ihr dürft alles tun, nur nicht aufstehen. Und ihr könnt euch hier vorstellen, wie das war. Er stand dann da draußen, konnte die Scheibe dann sehen und die blieben doch erst noch sitzen. Aber nach 10 Minuten stand der Erste auf und in einer Viertelstunde standen sie alle. Und dann kam er wieder rein. Wie ist denn noch letzte Woche, als ihr das so großspurig gesagt hat, ihr hättet das eine Verbot doch gehalten. Ich habe euch ein Verbot gegeben und jetzt steht ihr alle hier. Ihr Lieben, wir hätten genauso das eine Verbot Gottes übertreten. Wir wären auch auf das hereingefallen, was die Schlange uns angeboten hätte. Und wisst ihr, die Schlange hat nicht gesagt, Gott existiert nicht. Eva hat auch nicht gesagt, ich glaube nicht mehr, dass Gott existiert. Das war nicht ihr Problem. Sie wollte ohne Gott leben, das war ihr Problem. Man nennt das autonom sein, ohne Gott leben. Das ist unser Problem. Das ist die tiefste Ursache für Leid, das ist die tiefste Ursache für Sünde im Leben. Ohne Gott zu leben. Unser Ziel verfehlen. Sünde meint Zielverfehlung. Gott will Gemeinschaft haben mit uns und wir sagen, wir wollen ohne dich leben. Das Ziel unseres Lebens verfehlt. Noch einmal, damit ist die Lawine des Bösen losgetreten worden und sie läuft bis heute. Jetzt gibt es Leute, die sagen aber, ja, wenn Gott Liebe ist, dann ist er nicht allmächtig, denn sonst würde er ja in seiner Allmacht das Böse verhindern. Andere sagen, wenn Gott allmächtig ist, dann ist er nicht Liebe, sonst würde er das Böse verhindern. Schwierig, oder? Aber was ist denn das Kennzeichen von Liebe? Auch da möchte ich gerne Beispiele bringen, die versteht man vielleicht ganz gut. Als ich meine jetzige Frau fragte, ob sie meine Frau werden wollte, dann habe ich ihr die freie Entscheidung gelassen, ja oder nein zu sagen. Das war Liebe. Die Liebe lässt dem anderen die Möglichkeit, eine eigene Entscheidung zu fällen mit ja oder nein. Liebe zwingt nicht. Und Gott möchte aus Liebe geliebt werden. Er möchte aus freien Stücken geliebt werden, nicht uns zwingen. Da gibt es Leute, die dieses Argument zu bringen. Und ich frage sie gerne, möchtest du Marionette Gottes sein? Dass Gott da oben zupft und du hüpfst hier unten. Möchte das einer von euch? Keiner. Gott gibt jedem aus freier Liebe die Möglichkeit, auch Nein zu ihm zu sagen. Es ist gerade ein Beweis, dass Gott Liebe ist und dass er nicht uns zwingt zu irgendetwas. Noch etwas zu dem Thema, welches Gottesbild haben wir? Wenn wir fragen, Terror, Katastrophen, Leid und Gott, oder man fragt vielleicht, warum Gott lässt du das zu? Das suggeriert ja eigentlich, dass wir Gott auf die Anklagebank sitzen und ich stehe davor, Thomas Diehl, und frage jetzt Gott, jetzt musst du mir mal Antwort geben. Ja? Also ich bin der Ankläger und Gott ist der Angeklagte. Gibt es so einen Gott? Ich möchte dazu ein Bibelwort lesen aus dem Römerbrief. Aus Römer 9, Vers 20, da sagt die Bibel, wer bist du denn, o Mensch, der du das Wort nimmst gegen Gott? Die Frage ist, welches Gottesbild haben wir? So einen Hampelmann, den wir anklagen können? Oder haben wir den Gott der Bibel vor Augen? Pfarrer Busch hat eine tolle Geschichte erlebt. Ich habe von diesem Mann sehr viel gelernt. Und auch diese Geschichte habe ich mir gut eingeprägt. Er war Pfarrer dort in Essen, in der Weimarer Republik. Und da gab es eine große Demonstration und ein Redner stand auf einem Pult und klagte dann die Gesellschaft an und die Umstände und die Regierung und was nicht so alles angeklagt wurde, und die Chefs. Und dann sah er Pfarrer Busch da hinten kommen und dann sagt er, da kommt ja der Pfaffe, komm mal her, ich habe eine Frage an dich. Und Pfarrer Busch, der schreibt so einer freundlichen Einladung, begegnet er gerne, ist dann hingekommen zu diesem Mann. Und dann hat dieser Mann losgelegt und hat gesagt, wenn ich einmal vor Gott erscheine, ich weiß nicht, ob er existiert, aber gesetzt den Fall, er lebt tatsächlich und ich muss einmal vor ihm erscheinen. Da werde ich diesen Gott fragen, Gott, warum hast du zugelassen, dass Millionen Menschen auf den Schlachtfeldern verreckt sind? Warum hast du zugelassen, dass Menschen verhungert sind und andere das Essen weggeschüttet haben? Warum hast du zugelassen, dass da eine Mutter an Krebs erkrankt ist und dahin vegetiert ist? Und er werde zu diesem Gott sagen, Gott, hau ab! Und Pfarrer Busch schreit auf einmal, jawohl, hinweg mit diesem Gott. Totenstille. Ja, ich dachte, du wärst ein Pfarrer. Wie kannst du rufen, hinweg mit diesem Gott? Und dann sagt Pfarrer Busch, lass mich mal da oben drauf. Dann hat er diesem Mann gesagt, guter Mann, den Gott, vor dem du das Maul so aufreißt, Pfarrer Busch war deutlich, ja, vor dem du das Maul so aufreißt, den gibt es überhaupt nicht. Es gibt nur einen Gott, der dich einmal fragen wird. Warum hast du gelogen? Warum hast du gestohlen? Warum hast du böse Worte gesagt? Warum hast du meinen Sohn Jesus nicht angenommen? Und dann wird er zu dir sagen, hinweg mit dir. Ihr Lieben, das ist das Gottesbild, was die Bibel gibt. Nicht den angeklagten Gott, vor dem wir das Maul aufreißen können, sondern der Gott, der unser Leben beurteilt, mein und dein Leben, und der das Urteil über dein und mein Leben abgibt. Das ist der Gott der Bibel. Deswegen, wenn der Spiegel immer wieder bei schlimmen Sachen Gott aus der Schublade holt und auf die Anklagebank setzt, auch diese Redakteure werden einmal Rechenschaft ablegen müssen vor diesem Gott. Und du auch. Du auch mit deinem Leben. Es ist der Gott, der heilig ist. Und Jesus Christus sagt einmal, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Fürchtet euch vor dem, der die Seele zu verderben vermag in der Hölle. Das ist Gott. Welches Gottesbild haben wir? Auch bei diesem Thema Leid. Dann möchte ich über manche Leidarten mal nachdenken mit euch. Und ein Leid ist selbstverschuldetes Leid. Ich bin jetzt eben im Regen gefahren und wenn es eben ging, Gas gegeben, ja, wenn ich rechtzeitig hier war. Aber wenn ich jetzt einen Unfall auf der regennassen Straße gehabt hätte, weil ich vielleicht zu schnell gewesen wäre in der Kurve, wer wäre daran schuld? Gott? Nee, ich. Bin zu schnell gefahren dann eben, oder? Und wenn Menschen jeden Abend ihr ein Glas Whisky trinken und nachher Leberzirrhose haben, wer ist daran schuld? Gott? Nee, du selbst. Bist eben Säufer. Und wenn du rauchst und kriegst Zungenkrebs oder Lungenkrebs, ja, dann bist du selbst daran schuld. Also es gibt Schuld, die wir uns selbst an die Backe malen müssen. Dafür können wir Gott überhaupt nicht heranziehen. Selbstverschuldetes Leid. Und das ist eine große Leidsorte im Leben. Selbstverschuldetes Leid. Wenn wir ehrlich sind, wenn du ehrlich bist, über dein Leben mal so nachdenkst, wenn Leid in deinem Leben ist, ist nicht auch eine große Ursache, dass du da selbst dran schuld bist? Wir merken, da fällt schon ganz viel weg, wo wir vielleicht fragen können, und Gott, wenn wir das selbst uns in die Schuhe geschoben haben. Die nächste große Thema ist Leid, das wir einander zufügen. Wir Menschen heften uns gern das Gute ans Revers und sagen, für das Gute sind wir verantwortlich, das ist unser Part und für das Böse ist Gott zuständig. Als 1969 der erste Mensch den Mond betrat, dann hat der amerikanische Präsident körbeweise Glückwunschtelegramme bekommen. Und gerühmt wurde der menschliche Intellekt, die Weisheit des Menschen, die das geschaffen hat, etwas zu entwickeln, was zum Mond fliegt und sogar noch auf dem Mond landet. Das ist schon eine geniale Erfindung, ja, Das ist schon genial. Aber der gleiche menschliche Intellekt hat über 20 Jahre vorher die Atombomben entworfen, die auf Hiroshima und Nagasaki gefallen sind. Und da auf einmal schrie man, wo war Gott? Hat Gott die Atombomben abgeworfen? Hat Gott die Atombomben gebastelt? Oder haben das wir Menschen gemacht? Alfred Nobel, der hat Dynamit erfunden. Er wollte damit die Arbeit der Bergarbeiter einfacher machen. Was haben wir Menschen daraus gemacht? Bomben. Leid, das wir einander zufügen, also das gute Wir, schlechte Gott, funktioniert auch nicht. Vor einigen Jahren konnte man lesen, dass im EU-Land Italien 40.000 Tonnen Pfirsiche ins Meer geworfen wurden. Warum? Damit der Preis hier oben konstant bleibt. Damit wir hier oben aus ganz egoistischen Gründen immer mehr Geld bekommen. Die Wissenschaftler sagen, dass die Erde 8 bis 10 Milliarden Menschen ernähren könnte. Wir sind noch nicht am Limit angekommen, noch lange nicht. Wenn alles gerecht verteilt würde, hätte jeder genügend zu essen. Warum müssen jetzt einige Leute hungern? Das liegt an der Hartherzigkeit der anderen. Wir wollen es besser machen. Sogar in der Landwirtschaft, heute kann man da sehen, um Biodiesel herzustellen, werden Landflächen, die man sonst für Getreide nutzen könnte, einfach umgewidmet. Warum? Damit wir hier oben eben Biosprit haben für unsere Autos. Ich brauche kein Wasser, danke. Wir merken, da sind wir Menschen dran schuld, wenn andere eben leiden müssen. Leid, das wir einander zufügen. Wenn sich jeder an dieses Kursbuch hier halten würde, das Kursbuch fürs Leben, dann gäbe es das Leid in dieser Hinsicht so nicht auf dieser Erde. Also nicht die Aussage ist richtig, wir können nicht glauben, weil es so viel Leid gibt, sondern wir müssten das anders sagen, weil wir nicht glauben, gibt es so viel Leid. Weil wir diese Bibel nicht für Lebensregel halten, gibt es so viel Leid. Da würden auch keine Kriege stattfinden. Denn Gott steht nicht hinter dem MG und drückt ab. Gott wirft keine Bomben, das machen wir Menschen. Aber jetzt denkst du, das ist alles so weit weg. Und die meisten Leute bei diesem Thema, die unterhalten sich, wenn sie dabei noch 2 Stücke Kuchen essen, ja? Das berührt sie gar nicht weiter, aber die wollen Gott eben anklagen. Aber weißt du, dann gäbe es auch keine Ehekriege. Wer von euch hat noch nie in der Ehe Stress gehabt? Zum Glück keine Hand nach oben. Mein Bein auch unten, ja? Wir haben alle schon Stress in der Ehe gehabt. Aber wenn wir an dieses Buch hier halten würden, dann gäbe es keine Ehekriege. Die Bibel spricht davon, wie wir Männer uns zu verhalten haben und wie ihr Frauen euch zu verhalten habt. Wenn jeder seinen Part gut einnimmt, alles perfekt. Leid, das wir einander zufügen. Heute müssen schon die Kinder zum Schulpsychologen. Die haben Hochkonjunktur. Woher kommt das? Weil die meisten Kinder keine Liebe mehr zu Hause erfahren, keine Nestwärme mehr haben. Wer ist daran schuld? Ja, wir schlechte Eltern. Scheidungskinder haben große Probleme. Das kann jeder Lehrer bestätigen. Wer ist daran schuld? Gott, dass sie zwei scheiden, die einmal gesagt haben, sie wollen bis an ihr Lebensende zusammenbleiben? Damit sind wir Menschen schuld. Merkt ihr das? Leid, das wir einander zufügen. Da ist auch eine ganz große Palette. Und wenn wir ehrlich mal sind, dann habe ich schon vielen Menschen Leid zugefügt. Dafür kann ich Gott nicht verantwortlich machen. Da muss ich selbst sagen, Thomas, das ist deine Schuld. Nicht die Schuld auf andere abschieben. Wisst ihr, das ist auch schon 6000 Jahre her. Als Adam und Eva da von dieser verbotenen Frucht genommen hatten, da bekamen sie beide Angst, haben sich versteckt. Meinten, sie könnten sich verstecken vor Gott, sind unter die Bäume des Waldes geflüchtet, haben sich vorher noch Feigenblätter geholt, einen Schutze gemacht. Und dann kommt Gott jetzt und spricht zu den beiden. Adam, wo bist du? Wusste Gott das nicht? Natürlich. Aber er hat sie gefragt, damit sie mal nachdachten, warum verstecken wir uns eigentlich? Warum ist die Verbindung zu Gott kaputt? Warum haben wir Angst? Adam, wo bist du? Und der Adam sagt, ja, wir haben von der Frucht da gegessen. Was hast du getan, sagt Gott. Und der Adam sagt, ich bin nackt. Ich habe Angst. Ja, hast du von dieser verbotenen Frucht gegessen? Jetzt passt gut auf, ihr Männer. Wisst ihr, was der Adam jetzt macht? Der Adam sagt, die Eva ist schuld. Die Eva hat mir davon gegeben. Und eigentlich, Gott, bist du selbst dran schuld. Hättest du mir nicht die Eva zur Frau gegeben, wäre nichts passiert. Ja, wer war nicht schuld? Adam. Sind wir Männer große Meister drin, oder? Also das sind immer in der ersten Regel immer die Frauen schuld. Aber ihr Frauen seid nicht besser. Jetzt kommt Gott zu Eva und sagt, Eva, was hast du gemacht? Und die Eva sagt, die Schlange hat mich verführt. Wer war wieder nicht schuld? Die Eva. Merkt ihr, das ist in uns, die Schuld auf andere zu schieben. Und wenn keiner von uns Menschen herhalten kann, dann ist eben Gott dran schuld. Leid, das wir einander zufügen. Da sind wir selbst dran schuld. Wir wollen uns das auch mal ehrlich sagen und nicht Gott dafür heranziehen wollen. Vielleicht denkst du, aber Gott könnte doch eingreifen. Er könnte doch die Kriege verhindern. Er könnte doch verhindern, dass da jemand wie Ulrich, wie der Präsident von Bayern München, man kann Namen jetzt nennen, wie er da Millionen hinterzogen hat an Steuern. Das könnte Gott doch verhindern. Also ein Mann, der viel Geld im Staat betrogen hat. Gott könnte das verhindern. Aber wenn es der Gott der Bibel ist, dann müsste er auch verhindern und eingreifen, wenn du 10 Euro klaust, ja, auch vom Staat. Wenn du also in deine Steuererklärung anstatt 10 Kilometer zur Arbeit 11 Kilometer einträgst, dann müsste er dann auch eingreifen, oder? Und wenn Gott Kriege verhindern soll und eingreifen soll, dann müsste er in deinem Ehekrieg da auch eingreifen. Und da bin ich dankbar, dass er nicht immer eingreift, oder? Ich würde nicht hier hinterm Pult stehen, wenn er sofort eingreifen würde. Aber die Bibel gibt auch darauf eine Antwort. Im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, sagt die Bibel, die jetzigen Himmel aber und die Erde sind durch dasselbe Wort aufbewahrt für das Feuer, behalten auf den Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert die Verheißung nicht hinaus, wie es einige für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße, zur Umkehr kommen. Gott sagt dreierlei. Er sagt, das gerechte Gericht kommt. Das zweite, ich habe eine andere Zeitrechnung als ihr. Es kommt also nicht immer sofort, aber es kommt. Und drittens, ich ziehe es noch hinaus, weil ich möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Ich möchte keinen verdammen. Ich möchte, dass niemand verloren geht, sondern dass alle zur Umkehr, zur Buße kommen. Auch der ärgste Sünder, Der größte Sünder soll die Chance haben, zu Gott umzukehren, Jesus in sein Leben aufzunehmen. Auch der größte Sünder? Die Bibel sagt im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 15, das Wort ist gewiss und wert angenommen zu werden, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu erretten, von denen ich, sagt der Schreiber dieses Bibelbuches, der Erste bin, der Größte bin. Für den Größten gab es schon Vergebung. Paulus, der sagt, ich bin der größte Sünder. Da gibt es also für den Zweitgrößten nicht die Ausrede, ich bin so schlecht. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und deswegen richtet er noch nicht, weil er jedem die Chance geben will. Auch dir. Auch dir. Stell dir mal vor, Gott hätte sofort immer in deinem Leben, brauche ich nur einmal eingegriffen, als du irgendetwas Böses getan hast. Gelogen ist eine Sünde vor Gott, ja? Lüge ist eine Sünde vor Gott. Das ist eine grobe Sünde. Wir machen das mal so, naja, passiert schon mal. Nein, für Gott ist das ganz furchtbar. Jede Sünde trennt von Gott. Jede eine Sünde trennt von Gott. Und wenn Gott eingegriffen hätte bei deiner ersten Lüge, würde dann einer noch heute hier sitzen? Wir haben doch alle gelogen im Leben. Auch als Kind, da gilt ja unser ganzes Leben. Da wäre keiner von uns 15 Jahre alt geworden, denn Kinder lügen. Das ist, wenn Gott eingreifen würde, wir dürfen dankbar sein. Und die Bibel sagt, er ist langmütig gegen euch, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen. Ja, selbstverschuldetes Leid wäre das nächste Thema. Das ist noch schwieriger. Nein, nicht selbstverschuldetes, haben wir gerade gehabt, unverschuldetes Leid. Unverschuldetes Leid. Wir denken da vielleicht an Erdbeben, wo wir vielleicht als Menschen mal nichts für können, stelle ich einfach mal so in den Raum. Dürrekatastrophen. Wie sieht es damit aus? Wo wir tatsächlich nichts für können, gibt die Bibel dazu auch eine Antwort? Und die Bibel gibt eine Antwort. Ich möchte lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 13, 5 Verse. Zu derselben Zeit waren einige zugegen, die Jesus Christus von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Und er antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer mehr als alle Galiläer Sünder waren, weil sie derartiges erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, wenn ihr nicht umkehrt, meint das, werdet ihr alle ebenso umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloam fiel und sie tötete, meint ihr, dass sie mehr als alle Menschen schuldig waren? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. 18 Menschen sterben, als ein Turm umfällt. Völlig unverschuldetes Leid. Da konnten sie gar nichts für. Und Jesus Christus gebraucht dieses Beispiel, um uns heute etwas zu sagen. Er sagt uns damit, diese 18 hätten auch im Bett zu Hause sterben können. Es war ihre Stunde. Aber ich habe sie sterben lassen dort mit diesem Unglück als Warnung für alle anderen, die von diesem Unglück erfahren, damit sie darüber nachdenken, was wäre, wenn ich darunter gelegen hätte. Da ist ein Flugzeug abgestürzt und einer, der mit diesem Flugzeug reisen wollte, hat es nicht geschafft, einzusteigen und kam zu spät und war jetzt nicht unter den Todesopfern. Und dann sagt er nachher, Glück gehabt. Ich meine, Gott will diesem nochmal eine Möglichkeit geben, über sein Leben nachzudenken. Und die Frage, die kommt doch automatisch hoch, was wäre, wenn ich in diesem Flugzeug gesessen hätte? Durch solche Unglücke spricht Gott zu dir und zu mir ganz persönlich, damit wir über das Lebensende nachdenken. Wir schieben das gerne raus. Über den Tod denken wir nicht gerne nach. Auf einer Beerdigung sind die ersten Reihen vorne immer frei. Alle gehen hinten hin. Jeder möchte nicht sehen, da vorne wird ein Sarg jetzt in die Erde gelegt, in dem ein Mensch liegt, und die Gedanken kommen doch automatisch hoch. Irgendwann wirst du auch mal in diesem Kasten da liegen. Was ist dann mit dir? Gott redet zu dir auch durch Unglücke. Ich möchte sagen, es ist wie eine rote Ampel. Seht ihr, jeder Autofahrer weiß, rote Ampeln kann man überfahren. Aber das kann lebensgefährlich sein. Es ist besser, vor roten Ampeln stehen zu bleiben. Und so ein Unglück ist eine rote Ampel. Gott sagt zu dir, halt, lauf nicht weiter. Du rennst ins Unglück. Denn die Bibel sagt, Hebräer 9, Vers 27, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Hebräer 10, 31, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Gott warnt dich dadurch. Denk mal so über Unglücke nach. Vielleicht hast du einen lieben Angehörigen hergeben müssen. Das ist ein großer Verlust. Und du bist auch traurig darüber. Und deine Trauer ist auch recht. Aber ich möchte dich bitten, denk mal weiter nach. Gott spricht zu dir und ruft dir zu. Irgendwann bist du auch dran. Auch dein Leben währt keine 150 Jahre. Es kann heute Abend noch zu Ende gehen. Heute Abend noch. Keiner von uns weiß, ob er heute noch gesund nach Hause kommt. So redet Gott auch durch Unglücke zu uns, damit wir endlich, endlich umkehren. Das letzte Leid, was ich erwähnen möchte, das ist jetzt noch persönliches Leid. Und jetzt wird es noch schwieriger. Persönliches Leid. Ich möchte dazu aus dem Propheten Jesaja lesen, aus Jesaja 38. Da ist ein König Israels, Hiskia hieß er, sterbenskrank. Und dann bekommt er noch mal 15 Jahre hinzu. Und dann schreibt er, was er in dieser Zeit, als er so todkrank da war, gedacht hatte. Jesaja 38, Vers 14. Wie eine Schwalbe, wie ein Kranich, so klagte ich. Ich girrte wie die Taube. Schmachtend blickten meine Augen zur Höhe. O Herr, mir ist bange. Der Mann, der liegt im Sterben. Persönliches Leid, wirklich todkrank. Und dann denkt er an den Tod, an die Ewigkeit nach. Und dann weiß er, so kann ich mit der Schuld meines Lebens noch nicht zu Gott kommen. O Herr, mir ist bange. Ich habe Angst. Angst vor dem Sterben, Angst vor dem Tod. Ich kann doch nicht so sterben. Ich möchte sagen, Gott gebraucht manchmal auch so Leid. Römer 2, Vers 4 sagt, weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr bringen möchte? Gott hat schon oft an dein Herz appelliert und hat angeklopft und gesagt, kehr doch um zu mir, bekenn mir doch deine Sünden. Glaub an den Herrn Jesus, meinen Sohn, nimm ihn in dein Leben auf. Und du hast immer gesagt, nein, möchte ich nicht. Und da sagt Gott mal ganz menschlich geredet, ich will's mit Leid probieren. Vielleicht kehrt er ja dann endlich um zu mir. Und dann schickt er Leid in dein Leben, damit du umkehrst. So wie dieser Hiskia. Denn der Hiskia hat nicht aufgehört, als er gerufen hat, o Herr, mir ist bange. Er hat weiter gebetet, tritt als Bürger für mich ein. Der Hiskia wusste, ich brauche einen Bürger, der meine Schuld mir bezahlt hat, der alles für mich getan hat. Und das ist der Jesus Christus. Als er am Kreuz gestorben ist, das wissen ganz viele, ist er gestorben mit den Worten, es ist vollbracht. Das kann man übersetzen, es ist bezahlt. Die Schuld ist bezahlt. Er will der Bürger für dich werden. Ein Bürger ist jemand, der für fremde Schuld bezahlt. Wenn ich ein Darlehen bei der Bank aufnehme und irgendjemand ist so dumm und tritt als Bürger für mich ein und ich kann da nicht zahlen, dann muss der andere dafür bezahlen. Die Bank geht zu dem anderen und sagt, du musst jetzt bezahlen. Du bist der Bürger. Und ihr Lieben, das ist Jesus Christus für mich geworden. Er ist mein Bürger geworden, der für mich die Schuld bezahlt hat. Ich möchte das vergleichen mit einem Gutschein. Der Gutschein ist ausgefüllt, der Betrag steht drauf, aber wenn du den Gutschein zu Hause in die Schublade legst, nützt er dir gar nichts. Den Gutschein musst du einlösen, dann bringt er dir etwas. Und so ist es auch mit dem, was der Jesus Christus am Kreuz getan hat. Er hat bezahlt und sagt dir, wenn du mir deine Sünden bringst, sie mal aufrichtig nennst, um Vergebung bittest und auf mich dein Vertrauen setzt, das heißt Glaube, ja Glaube heißt Vertrauen, dass ich für dich bezahlt habe, dann gilt der Gutschein. Dann ist die Schuld ausgelöscht. Hast du auch schon mal so gebetet? Herr Jesus, tritt als Bürger für mich ein. Oder so ähnlich, muss ja nicht der gleiche Wortlaut sein. Dieser Mann hat durch seine Krankheit diese Entscheidung getroffen. Ich kenne viele Leute, die in Nöten, in Schwierigkeiten ihr Leben diesem Retter Jesus übergeben haben. Sie wollten und konnten nicht mehr alleine weitergehen. Und dann haben sie auch zu dem Herrn Jesus gerufen, Herr, rette mich von meinen Sünden. Vergib du sie mir. Und ich will dich jetzt in mein Leben aufnehmen. Ich will ganz dein sein, dass du mein Bürger wirst. Hast du diese Entscheidung auch schon getroffen? Seht ihr, das muss man wissen. Und das kann man wissen. Da wächst man nicht rein, man muss eine Entscheidung treffen. Hast du sie getroffen? Bei diesem Thema persönliches Leid denke ich gerne an eine Bekannte, die hat mir erlaubt, ihre Geschichte zu erzählen. Eine junge Frau, Anfang 20, Sparkassenmitarbeiterin, eine taffe Frau, wollte noch einen Motorradführerschein machen. Könnt ihr euch vorstellen, die wollte was erreichen im Leben, nicht wahr? Die war schon richtig, richtig gut dabei. Und in der Fahrstunde hat sie einen Unfall, kommt ins Krankenhaus und verliert ein Bein als junge Frau. Nach einigen Tagen, sagt sie ihrer Mutter, Mama, bring mir mal eine Bibel mit. Und die Mutter sagt, die ist im Delirium. Nein, nein, ich meine das eher ernst, bring mir mal eine Bibel mit. Beim nächsten Besuch hat die Mutter eine Bibel dabei. Und dann fängt sie an, in der Bibel zu lesen. Und lernt Jesus Christus kennen. Übergib diesem Jesus ihr Leben. Als sie mir ihre Geschichte erzählte, Dann liefen die Tränen ihr die Wangen herunter und sie sagte, ich habe jeden Tag Schmerzen. Aber wenn ich einmal vor Gott erscheine, dann werde ich ihm danken, dass er mir das Bein genommen hat. Denn sonst wäre ich mit zwei gesunden Beinen in die Hölle marschiert. Pfarrer Busch erzählt in diesem Buch, das ich mal empfehle, Jesus, unser Schicksal, auch von einem Mann, den hat einen interessanten Namen, der hieß Herr Amsel. Kann man es gut behalten? Ja, Herr Amsel. Dieser Amsel war ein total gottloser Mensch. Pfarrer Busch hatte Freunde gehabt, die Leute eingeladen haben für Bibelstunden. Und irgendwann haben sie auch den Herrn Amsel mit in die gefragt, aber der wollte nie, immer abgelehnt. Und eines Tages, Amsel ist Bergarbeiter, als er unter Tage ist, trifft ihn ein Stein im Rückgrat, querschnittsgelähmt. Jetzt sitzt er zu Hause im Rollstuhl. Und die Freunde von Pfarrer Busch, die kommen wieder an und sie nehmen ihn einfach mit in die Bibelstunde. Einige Zeit später übergibt Herr Amsel sein Leben dem Herrn Jesus. Und dann sagt er auch zu Pfarrer Busch, Busch, wenn ich einmal im Himmel ankomme, dann werde ich Gott danken, dass er mir das Rückgrat gebrochen hat. Ich wäre sonst in die Hölle marschiert. Persönliches Leid. Gott in seiner Güte bietet jedem heute noch die Rettung an. Und manchmal gebraucht er auch Leid, damit wir endlich umkehren. Weißt du, weil die Ewigkeit auf dem Spiel steht, was sind 80 Jahre gegen Ewigkeit? Setz das mal ins Verhältnis. Kann man gar nicht. Er möchte dich in Ewigkeit glücklich machen, im Himmel haben. Persönliches Leid? Bei diesem Thema Leid wird eine Frage in der Regel nicht gestellt, die möchte ich aber auch gerne noch stellen. Und die ist, wie kann Gott das Kreuz zulassen? Wie kann Gott zulassen, dass sein eigener Sohn von uns Menschen so misshandelt wird? Wie kann Gott zulassen, dass sein eigener Sohn am Kreuz hängt unter furchtbaren Qualen? Ja, wenn Gott doch eingreifen muss, dann doch erst recht. Er ist doch völlig unschuldig. Und jetzt kommt die Antwort der Bibel. Da sagt die Bibel in Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Seht ihr, Gott hat nicht nur zugelassen, Gott hat seinen eigenen Sohn gegeben als Opfer dort am Kreuz. Als der Jesus am Kreuz hängt, nach 3 Stunden wird es plötzlich stockdunkel über dem ganzen Land, wie die Bibel sagt, für 3 Stunden. Und am Ende der 3 Stunden, dann ruft der Herr vom Kreuz herunter, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und da gibt es keine Antwort. Und weißt du, was die Antwort ist? Die findet man in Jesaja 53. Jesaja 53, Vers 5 sagt die Bibel, die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns heil geworden. Da hat Gott meine Schuld an seinem eigenen Sohn abgerechnet. Und wenn ich darüber nachdenke, dann sage ich, was für ein großer Sünder muss ich sein, dass der Jesus für mich stirbt. Aber ich darf auch weiter sagen, wie sehr muss Gott mich lieben, dass sein eigener Sohn für mich stirbt. So sehr hat Gott dich und mich geliebt. Mit der Welt sind wir Menschen doch gemeint. dass er seinen eigenen Sohn gab. Auch bei dem Thema Leid wollen wir daran denken. Dieses Leid hat noch kein Mensch erlebt, das der Jesus Christus am Kreuz erlebt hat, wo er Sündenträger wurde. Wie die Bibel sagt, wo Gott sein Schwert nahm und seinen Sohn damit zerschlug, bestrafte. In 1. Petrus 3 sagt die Bibel, es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Lieber Zuhörer, wenn du diese Entscheidung triffst, Jesus in dein Leben aufnimmst, Vergebung deiner Sünden hast, dann ist die wichtigste Lebensfrage geklärt. Dann bist du gerettet. Für die Zeit, für die Ewigkeit. Damit sind nicht alle Fragen beantwortet. Auch eben jetzt bei meinen Ausführungen habe ich nicht alle Fragen beantworten können. Manche Teilantworten vielleicht gegeben. Aber deine wichtigste Lebensfrage ist gelöst. Wie komme ich zu Gott? Das wünsche ich dir. Auch beim Thema Leid, dass du weiter darüber nachdenkst, wie sehr Gott dich liebt. Und wenn du dann diese Entscheidung getroffen hast und die Bibel sagt, ich möchte das lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Da bist du Kind Gottes geworden und Kinder Gottes haben auch Leid. Die haben auch Probleme, die werden genauso krank wie alle anderen. Jetzt ist die Zeit schon rum, über das zweite Thema eigentlich nebenher noch zu sprechen. Aber da gibt es auch viel Leid. Man könnte das vielleicht als Hauptantwort sagen. Gott schickt auch Leid in das Leben seiner Kinder, um sie näher zu sich zu ziehen. Das ist eine allgemeine Antwort jetzt, ja? Paulus, ein hochqualifizierter Missionar, der größte, der jemals gelebt hat, außer dem Herrn Jesus Christus, der hatte Leid in seinem Leben. Und Gott hat es geschickt, damit er nicht hochmütig wird. Das ist auch so eine Antwort, warum Leid im Leben eines Christen ist. Es gibt viele Antworten auch, aber noch einmal, die Hauptantwort ist vielleicht, dass er dich näher zu sich ziehen möchte. Auch als Christen sind wir manchmal so, dass wir unser Leben einfach so leben und nicht Gott in alle Einzelheiten des Lebens einbeziehen. Und wenn Leid kommt, dann betet man wieder, nicht wahr? Das ist auch eine Antwort, warum Gott Leid schickt. Aber für die anderen, die noch nicht ihr Leben Jesus übergeben haben, ich hoffe, und das ist mein Wunsch jetzt für dein Leben, dass du die Entscheidung heute Abend triffst. Dass du heute Abend sagst, jawohl, Herr Jesus, ich habe verstanden, ich bin schuldig vor dir, ich bin mich auch ein Sünder. Ich kann mich selbst nicht retten. Ich brauche dich. Ich möchte, dass du mir alle Schuld vergibst. Alles Böse, was ich bisher getan habe, ich bring's jetzt dir wie so einen Rucksack. Ich schmeiß ihn vor dich hin. Nimm ihn mir ab. Vergib mir. Dann darfst du weiter beten, Herr Jesus. Gerade dafür bist du doch am Kreuz gestorben. Darauf vertraue ich jetzt. Und jetzt bitte ich dich, komm in mein Leben. Wenn du Jesus aufnimmst, ja, ganz bewusst, Herr, mein Leben soll jetzt dir gehören. Und dann darfst du dankend weiterbeten. Herr Jesus, jetzt danke ich dir, dass du mir alle Schuld vergeben hast und ich sogar ein Gotteskind geworden bin. Heute Abend wirbt der Jesus um dein Herz mit offenen Armen. Er sagt, komm doch her zu mir. Alle ihr Mühseligen und Beladenen, ich will euch Ruhe geben. Willst du nicht heute Abend dann kommen und Ja sagen zu dem, der am Kreuz für dich gestorben ist? Ich möchte zum Schluss noch beten. Ihr könnt dazu jetzt sitzen bleiben. Wir können nachher noch ein gemeinsames Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du dafür am Kreuz gestorben bist, um die wichtigste Lebensfrage, die wir haben, zu lösen, nämlich wie wir unsere Schuld loswerden können. Herr, ich möchte dich bitten, dass jeder, der noch nicht so zu dir gekommen ist, heute Abend kommt. Lass jeden doch nochmal neu darüber nachdenken, auch beim Thema Leid, dass du einen jeden anredest, ansprichst und einfach nicht willst, dass irgendwelche verloren gehen. Herr, segne dazu dein Wort. Amen.